Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Historiker und Publizist René Schlott. Herzlich willkommen im Funkhaus. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir schauen auf die Themen dieses Dienstags, wünschen Ihnen einen guten Tag, die Sie uns dabei zuhören. Und ich habe eine Frage an uns alle und der Erste, der sie beantworten muss, tut mir leid, Herr Schlott, das sind Sie. Würden Sie es im Moment wagen, nach Kiew zu reisen?
Tatsächlich nicht, aber das hat auch einen ganz einfachen Grund. Ich glaube, ich würde da nur stören und nicht irgendwie was wirklich Sinnvolles ausrichten können. Und ich glaube, da gibt es gerade wichtigere Menschen, die dorthin reisen sollten als mich.
Tja, ob die das tun, was ausrichten können, darüber könnte man wahrscheinlich auch noch diskutieren. Aber es sind auf jeden Fall drei prominente Reisende, die das tun, die es heute Morgen angekündigt haben. Nämlich die Regierungschefs von Polen, Tschechien und von Slowenien. Wir nehmen das gleich auf, genauso wie diese wunderbar mutige Aktion einer Journalistin am Abend im russischen Fernsehen. Nein, zum Krieg. Da kam heute 9.21 Uhr die dpa-Eilmeldung. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien reisen nach Kiew heute schon, um den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zu treffen. Eine Reise, die, so heißt es auch aus Warschau, mit der EU-Spitze abgestimmt sein soll. Herr Schlott, wie bewerten Sie das? Ist das ein wichtiges Symbol? Ist das vielleicht sogar mutig?
Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Akt der Solidarität der Europäischen Union gegenüber der Ukraine. Ich finde, die Reise hat natürlich erstmal einen Symbolwert. Die Gäste bringen ja keine Waffen oder Geld mit oder irgendwelche leeren Versprechungen, sondern sie kommen in die Stadt, die weiter eingekesselt wird, die weiter beschossen wird und drücken ihre Solidarität aus. Natürlich ist es auch mutig, das muss man sagen. Und die Reise war ja abgesprochen auf dem EU-Gipfel letzte Woche in Versailles, wie man hört. Das heißt, es ist geplant worden und ich finde das auch ein sehr gutes Signal. Zumal die Reise ein historisches Vorbild hat. 2008 sind ebenfalls drei Präsidenten damals nach Georgien gefahren, nach Tiflis, und haben dort der georgischen Regierung ihre Solidarität ausgedrückt, als Russland in Ossetien und Abchasien einmarschiert war.
Man könnte jetzt aber natürlich auch fragen, warum nur die drei und zumal diese drei, die ja aus den Ländern kommen, die schon länger gewarnt haben, die EU, den Westen insgesamt, nehmt die Gefahr, die von Putin ausgeht, bitte ernster. Jetzt könnte man aber auch den Eindruck kriegen, es sind auch wieder die drei, die jetzt diesen Schritt gehen und andere wichtige, ich denke an den französischen Präsidenten, ich denke an den deutschen Bundeskanzler, die gehen diesen Schritt nicht.
Na gut, also es wäre natürlich ein Fehler, wenn alle 27 Staats- und Regierungschefs da nach Kiew fahren würden. Ich glaube, dass der polnische Ministerpräsident dorthin fährt, ist, glaube ich, ein wichtiges Signal. Polen hat mit 1,8 Millionen Flüchtlingen die meisten Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein wichtiges Zeichen, dass er jetzt kommt und auch tatsächlich mit Zelensky spricht. Vielleicht auch überlegt, wie man dort auch zu einer Friedenslösung kommen kann, bei der die Europäische Union auch unterstützen kann.
Sprechen wir über Mut, wie wir ihn gestern Abend sehen konnten. Vielmehr Millionen Russinnen und Russen haben etwas gesehen in einer der Hauptnachrichtensendungen. Eine Journalistin des Senders, Marina Ovsyannikova, die ins Bild gesprungen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem selbstgeschriebenen Transparent. No War auf Englisch stand dann.
Wir подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств.
Tja, und dann die Sendeunterbrechung, nachdem also dieses Plakat hochgehalten wurde. Wir machen keine, sondern ich schalte an dieser Stelle Tilko Gries dazu, unseren früheren Moskau-Korrespondenten und Beobachter des Krieges für unseren Sender. Tilko, das war ein kleiner Moment mit wahrscheinlich ja sehr großen Konsequenzen für diese Frau.
Ja, davon müssen wir ausgehen. Davon, denke ich, ist sie selber auch ausgegangen. Dafür spricht ja, dass sie eine Message noch vorher aufgenommen hatte, so ein kleines Selfie-Video, eine gute Minute, in dem sie erklärt hat, weshalb sie das getan hat. Ihr Vater sei ja Ukrainer, ihre Mutter Russin. Also sie kennt sozusagen aus ihrer Familie beide Nationalitäten und sie wolle Frieden. Sie hat sich gleichzeitig dafür entschuldigt, dass sie viele, viele Jahre gearbeitet hat für den Propagandasender, den ersten Kanal in Russland. Jetzt ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Ihr Anwalt hat keinen Zugang zu ihr und auch keine Informationen darüber, wo sie ist. Sie ist ja festgenommen worden und die Agentur TASS meldet, dass ihr Fall möglicherweise nach diesem neuen Fake-Gesetz behandelt werden könnte, also Fake News gesetzt im Prinzip. Das sieht ja Gefängnisstrafen unter anderem vor für Behauptungen, die nach Auffassung der russischen Behörden falsch seien.
Gefängnis bis zu 15 Jahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, das stimmt, genau. Gefängnis für bis zu 15 Jahren, besonders schweren Fällen, wenn sie unter anderem auch die Sicherheit von Soldaten gefährden. Das muss man dann sehen, wie das Gericht das auslegt. Es ist auch noch fraglich, welches Gesetz tatsächlich angewendet wird. Man muss darauf hinweisen, dass das russische Strafgesetzbuch für solche Vergehen, in Anführungszeichen, eine ganze Reihe von Gesetzen vorsieht, die man da ziehen kann.
Der Applaus hier ist enorm. Eine Welle der Solidarität, auch gerade über die sozialen Medien mit dieser Aktion. Frage ist natürlich, wie ist das mit dem eigentlichen Zielpublikum, das ja das Russische sein sollte? Es soll ja wirken in Russland selbst. Tilko Gries, kann es das?
Ich glaube, es hat vielleicht für einen kleinen Moment gewirkt. Es ist aber schwierig abzuschätzen. Also die Aktion sozusagen ist ja sehr schnell abgebrochen worden. Sie haben es eingespielt, die paar Sekunden mehr waren es dann ja auch nicht, weil der Regisseur der Sendung so aufmerksam war, dass er schnell einen Bericht eingespielt hat und das war es dann und dann ist sie ja abgeführt worden. Also möglicherweise haben manche Menschen zum ersten Mal so etwas gesehen. Also ich habe auch tatsächlich zum ersten Mal so etwas gesehen im russischen Staatsfernsehen. Es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Es ist möglich, dass manche Menschen zum ersten Mal von einem Krieg gehört haben. Sie haben aber ja auch nicht sehr viel davon gehört. Sie haben das Wort Propaganda wahrgenommen. Das ist bekannt, das kennt man. Das ist ein eingeführtes Wort. Also das wird ganz sicher jetzt keine ganz großen Wellen schlagen. Es ist ja auch die Aufnahme, der Schnipsel, der Clip ist verschwunden von den offiziellen Seiten des ersten Kanals. Auch aus allen sozialen Netzwerken ist er wieder verschwunden. Er wird natürlich erst natürlich schnell gesichert worden und wird dann weiter verteilt und geteilt. Aber ich glaube, das wird eingehen unter denjenigen, die den Krieg ablehnen, natürlich als eine Heldentat. Und viele andere werden es gar nicht zur Kenntnis nehmen oder vielleicht achselzuckend zur Kenntnis nehmen.
René Schlott, was geht Ihnen durch den Kopf bei dieser Aktion? Was ging Ihnen durch den Kopf? Ich finde es insofern interessant, als dass, das war so mein schaler Eindruck, der auch damit einherging, dass er uns natürlich auch einen Spiegel vorhält, wie schnell und einfach und gut es auch ist, dass es in Demokratien möglich ist, Bekenntnisse abzulegen und welchen hohen Preis man anderswo zahlt.
Absolut, also das hat mich sehr, sehr beeindruckt, zumal ja die Frau mit dem Plakat auch ein Video unterlassen hat, wo sie ihre Aktion erklärt hat und erklärt hat, dass ihr Vater Ukrainer sei, ihre Mutter Russin, sie also innerlich auch zerrissen sei bei diesem Krieg. Das zeigt ja nochmal den ganzen Wahnsinn eigentlich dieses Bruderkrieges, wenn man so will. Und ich finde, jede Störung dieser perfekten Propagandakulisse, sei sie noch so kurz und sei sie noch so möglicherweise auf den ersten Blick wirkungslos, ist wirklich wichtig, weil gerade diese Propaganda lebt von der Bilderhoheit. Und diese Bilderhoheit wurde für einen kurzen Augenblick gestört. Stellen Sie sich mal vor, die Tagesschau, da läuft plötzlich jemand mit einem Plakat durch, was das für eine Wirkung hat. Auch, dass die Sendung abgebrochen werden musste, hat eine bestimmte Wirkung. Und diese Aktionen mehren sich ja. Es sind immer Einzelaktionen. Ja, wir hatten diese Woche den Piloten, der von Krieg gesprochen hat. Wir haben den Theaterdirektor, dessen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung jetzt kürzlich erschien, der von Krieg gesprochen hat. Ich glaube, sowas kann ja auch eine Signalwirkung haben auf andere Menschen, die den Mut noch brauchen, so etwas auch zu tun, die natürlich sich über die Konsequenzen bewusst sind. Aber jede einzelne Aktion kann andere wieder animieren, auch eine Aktion zu machen. Sowas lebt ja davon. Auch Demokratie lebt ja von der Entscheidung der Einzelnen und auch vom Engagement der Einzelnen. Und hier hat man gesehen, wie eine einzelne Frau tatsächlich dieses Propagandabild ein Stück weit auch zerstören kann. Natürlich, meine Gedanken waren auch zuallererst dabei, wie geht es dieser Frau jetzt persönlich? Wo wird sie sein? Welche Konsequenzen hat sie da zu tragen?
Tilko Gries, die Frage nochmal an Sie mit dem Blick, auch dem Kennerblick für Russland und für das, was Sie da als Korrespondent erlebt haben. Inwieweit können denn diese kleinen Signale, die Symbole, die Irene Schlott gerade aufgeführt haben, auch etwas in Bewegung setzen? Es gibt ja da diese Hoffnung, dass sich vielleicht gerade auch die russischen Eliten anders orientieren könnten, dass sie sehen, wir wären möglicherweise besser dran ohne diesen Putin. Wie viel Substanz hat diese Hoffnung aus Ihrer Sicht?
Das ist schwierig zu ermessen und ich bin immer skeptisch, weil ich nicht glaube, dass die Substanz allzu groß ist. Schauen wir auf diese Journalistin, Frau Avsyannikova, die ja gestern diesen Schritt gegangen ist, mit ihrem selbstgemalten Plakat eben vor die Kamera zu treten. Aber sie hat es ja eben auch selber gesagt. Sie ist eine von denen, die viele Jahre lang gearbeitet haben in diesem System. Und viele tun es ja weiterhin. Und sie hat auch, natürlich hat sie ja beschrieben, wie sie Zweifel bekommen hat an der Darstellung, die sie da jeden Tag verbreiten sollte, an den vielen Lügen und Unwahrheiten schon rund um die Krim-Annexion und den Beginn des Krieges in der Ostukraine und so weiter und so fort. Auch Zustände im Land selber, in Russland selber. Das hat sie alles mitgemacht über viele, viele Jahre. Jetzt hat sie sich entschieden, ihre Kritik zu äußern. Sie hat einen persönlichen Hintergrund. Aber das ist ja nur die allerkleinste Spitze eines Eisbergs. Eisberges sozusagen. Ganz viele machen weiterhin eben mit und denen fällt es, wenn man sich hineinversetzt in die persönliche Situation dieser einzelnen Menschen, ob sie jetzt, ich nehme auch diese Journalistinnen und Journalisten, also muss man auch tatsächlich in Anführungszeichen setzen, die bei den Staatsmedien mitarbeiten, mit und in die Rubrik Elite mit hinein. Diese Menschen stützen das System, das haben sie weiter getan und sie sind ja oftmals auch in persönlichen Abhängigkeiten, sei es über ihr Gehalt, sei es über den Kredit, die Hypothek, die Familie, die sie ernähren müssen etc., den Status und das Prestige. All das muss man aufs Spiel setzen und diese Frau hat es gewagt, obwohl sie wusste, dass sie damit zumindest beim ersten Kanal allein ist. Es gibt ja keine Nachahmer bisher.
Es wird gekämpft in der Ukraine, auch heute wieder Raketenbeschüsse auf Kiew und relativ stark auch auf Kharkiv. Wir haben gerade in den Nachrichten davon berichtet. Es wird aber auch weiter verhandelt zwischen russischen und ukrainischen Delegationen. Die Frage begleitet uns ja jeden Tag. Gibt es da eine Chance? Gibt es eine Chance für Diplomatie, für Verhandlungslösungen? René Schlott ist weiterhin mein Gast, Historiker und Publizist. Gerade gestern ist von Ihnen ein Text in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Der Vatikan als Vermittler, die Rezension eines Buches von Jörg Ernesti. Geschichte ist hier in gewisser Weise ganz aktuell. Der Papst bemüht sich ja auch jetzt um Vermittlung.
Genau, richtig. Das war natürlich auch ein guter Aufhänger, um dieses Buch zu besprechen. Und natürlich ist es erstmal undenkbar, dass der Papst da irgendwie tatsächlich was erreichen könne. Aber wir befinden uns ja in einer undankbaren Situation. Also niemand hat diesen Krieg für möglich gehalten. Niemand hat die Drohung mit Atomwaffen für möglich gehalten. Warum soll jetzt nicht auch mal das Undenkbare zumindest versucht werden, das Ganze diplomatisch zu lösen? Weil ich glaube tatsächlich, dieser Krieg kann nur auf dem Verhandlungswege beendet werden und gelöst werden kann er sowieso nicht. Es muss irgendeinen Kompromiss am Ende geben. Ich glaube, man kann den nicht bis zum Schluss auskämpfen und dann muss man vielleicht auch daran denken, dass der Papst da, der ja aktiv geworden ist, schon auch tatsächlich eine Vermittlerrolle einnimmt.
Mhm. Aber kann er das? Also ich frage ja Historiker immer gerne, was können wir aus der Geschichte lernen? Also gibt es da positive Anknüpfungspunkte, aus denen man Hoffnung schöpfen könnte?
Genau, es gibt zum Beispiel die Vermittlung von Johannes dem 23., damals in der Kuba-Krise zwischen Khrushchev und Kennedy, wo tatsächlich der Papst auch mit einer großen Friedensenzyklika nicht unmittelbar natürlich dafür gesorgt hat, dass Raketen abgezogen werden oder dass Raketen an bestimmte Stellen kommen, sondern der beiden Staatsführern ermöglicht hat, sozusagen möglichst gesichtswahrend aus dieser Konfrontation herauszugehen. Ja, Kennedy war auch der erste katholische Präsident im Weißen Haus, das ist natürlich noch einen besonderen Bezug. Und es gab auch die Vermittlung von Franziskus ganz aktuell zwischen Kuba, einem ehemaligen sozialistischen Land, und den Vereinigten Staaten damals vor ein paar Jahren, die zur Aufhebung des Handelsembargos und zur Wiederaufnahme von diplomatischen Beziehungen damals noch unter Präsident Obama geführt haben. Also es gibt durchaus positive Vermittlungserfolge des Vatikans. Hier spricht noch einiges dafür. Der Vatikan und die Russische Föderation haben diplomatische Beziehungen aufgenommen, damals im Pontifikat von Benedikt XV. Es gibt auch Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche des Vatikans. Es gibt Beziehungen zu Selenskyj, also von daher, man sollte nichts ausschließen, man sollte vor allen Dingen nichts unversucht lassen in die Situation.
Weil Sie die russisch-orthodoxe Kirche erwähnen, das wäre jetzt an dieser Stelle mein Punkt gewesen, die spielt ja eine Rolle in diesem Konflikt, also in Russland selbst, eng an der Seite Putins und generell, der Einfluss des katholischen Papstes in Russland, der dürfte wahrscheinlich auch übersichtlich sein, oder?
Absolut, das spricht vielleicht aber eher für eine Vermittlung, dass dieser Einfluss eben nicht so groß ist, dass die katholische Kirche da jetzt nicht eine große Macht hat, die dann droht sozusagen mit eigenen Interessen in Russland aufzutreten. Das Gute ist ja, dass der Heilige Stuhl als Staat als solcher keine politischen Interessen hat, weil er kein Staat ist und auch nicht sich neutral verhalten kann in diesem Konflikt, weder mit Truppen noch mit Waffen beteiligt ist. Also von daher, gerade weil der Einfluss und die politischen Interessen des Vatikans in beiden Ländern, auch in der Ukraine und in der Russischen Föderation, sehr überschaubar sind, gibt es vielleicht einen Vermittlungserfolg.
Die Frage ist natürlich, was, und die gilt generell, was qualifiziert Vermittler gerade in dieser Situation? Wer könnten Vermittler sein, wer vielleicht eher nicht? Ich meine, wir haben die Privatmission eines Altkanzlers jetzt in diesen Tagen erlebt, Gerhard Schröder, wo ja auch bei denen, die es wohlwollender sehen, so ein bisschen die Hoffnung drin ist, dass er vielleicht eher ein Ohr findet als andere im Kreml. Sehen Sie da andere? Wir haben jetzt die Bemühungen gesehen, der Türkei, Israel ist im Spiel. Also sozusagen die nicht so stark Beteiligten, die sind es letztendlich.
Naja, tatsächlich wünsche ich mir, das habe ich ziemlich am Anfang des Konflikts auch schon gesagt, dass Angela Merkel da eine größere Rolle übernimmt. Natürlich in einem offiziellen Auftrag, so wie es etwa der Altkanzler Willy Brandt damals im Irak getan hat, der ihm eine offizielle Mission mit Saddam Hussein gesprochen hat. Man muss leider, so weh das tut und so sehr uns das auch eigentlich zuwider ist, mit jemandem wie Putin auch reden. Und ich glaube, Merkel kennt ihn so lange wie kein anderer Regierungschef der Europäischen Union oder ehemalige Regierungschefin der Europäischen Union. Sie hat einen Zugang, sie spricht auch Russisch, sie ist verhandlungsstark, sie ist nervenstark und interessanterweise einige ausländische Zeitungen haben das ja auch schon vorgeschlagen, dass Angela Merkel doch da auf Friedensmission gehen solle. Man muss Putin, so schwer das fällt, jetzt irgendeine Art von Brücke bauen. Man muss ihn tatsächlich auch zumindest signalisieren, wir nehmen dich und die Sache ernst. Im Interesse der Menschen in der Ukraine.
Die Frage ist natürlich, es war ja nicht so, dass vorher nicht versucht wurde, diplomatisch diese Krise zu entschärfen. Was jetzt anders ist oder mal anders gedacht, wahrscheinlich braucht Putin noch ein paar Tage Krieg mehr, um eine andere Verhandlungsposition zu haben, bevor ernsthaft verhandelt wird.
Das kann gut sein, aber die Wirtschaftssanktionen drängen ihn ja auch immer mehr in die Ecke und ich habe tatsächlich auch etwas Sorge, dass er sozusagen dann zu einer Überreaktion neigt. Ja, also wir sprechen ja über Atomwaffen, über biologische, chemische Waffen und so weiter. Also damit ist niemandem geholfen. Ich kann total nachvollziehen, dass natürlich Sanktionen verhangen werden müssen, dass auch er persönlich immer stärker in den Fokus von solchen Strafmaßnahmen gerät. Aber das könnte zu einer Überreaktion führen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Angela Merkel tatsächlich einen Zugang zu ihm gewinnt. Das muss ja noch keine abschließende Friedenslösung sein. Aber wenn sie zum Beispiel nach Moskau fährt und ihm signalisiert, wir nehmen dich ernst, wir denken über eine neutrale Ukraine nach, über eine Finnland-Lösung für die Ukraine und damit erstmal ein Waffenstillstand erreicht werden kann, da wäre doch schon wirklich viel gewonnen, auch für die Menschen und auch für die Bilder, die wir dort sehen, dass dieses Blutvergießen erstmal ein Ende hat.
Die Debatte, die läuft recht intensiv, nicht nur in Deutschland. Was tun gegen die rasant gestiegenen Preise an den Tankstellen? Die EU-Energieminister beraten darüber heute. Die deutsche Regierungskoalition erscheint da irgendwie noch nicht so komplett sortiert. Finanzminister Christian Lindner von der FDP will eine Art Rabatt einführen. Die Grünen sind nicht so amused. Die SPD sagt noch nichts Genaueres. René Schlott, Sie dürfen nicht schweigen zu dem Thema. Es ist ein schwieriges Thema, finde ich, weil es ja eine recht akute Notwendigkeit gibt, für Menschen etwas zu tun, die sich das wirklich kaum noch leisten können, wenn sie sehr regelmäßig tanken müssen für ihren Weg zur Arbeit. Und gleichzeitig Spritpreise staatlich absenken im Jahr 2022 klingt irgendwie nach der verkehrten Richtung, wenn es so zum Beispiel um Klimaschutz geht.
Absolut. Das finde ich, es geht hier nicht nur um fossile Energien, sondern auch um eine ziemlich fossile Diskussion, habe ich den Eindruck. Also als ich heute Morgen vom Stadtrand ins Zentrum fuhr, waren lange Staus auf der Stadtautobahn. Ich habe erstmal nicht den Eindruck, ich spreche jetzt aus einer privilegierten Position heraus, ist mir vollkommen klar, dass die Straßen leer sind und die Leute sich das nicht leisten können. Gleichwohl gibt es natürlich Bevölkerungsgruppen, die keine Stimme haben, die nicht so prominent in Medien vorkommen. Und ich finde, da sollte man tatsächlich helfen. Das ist natürlich für den Wahlkampf nicht so wahnsinnig, für den anstehenden Landtagswahlkampf im Saarland oder in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen jetzt nicht so wahnsinnig medienprestigeträchtig. Aber ich finde, wenn man das wirklich ernst meint, dann, und die SPD ist eine sozialdemokratische Partei, dann muss sie zuallererst an die Haushalte denken, die Hartz IV beziehen und hier eine Lösung finden, die Energiepauschale, die diese Leute bekommen, noch erhöhen. Weil dort wird das Geld gebraucht, nicht bei dem SUV-Fahrer, der vielleicht dann noch eine Runde mehr drehen kann, weil das Benzin plötzlich billig ist.
Mhm. Ja, das ist ja dieser Zuschlag, der weitere bei dieser Energieunterstützung für ärmere Haushalte, ist ja in der Diskussion immerhin. Aber ich habe, wenn ich mir so die Breite anschaue, ein großes Problem. Und da ist es eigentlich fast schon egal, ob das jetzt eine Mehrwertsteuersenkung ist, wie das manche Länder machen wollen in der EU oder eben dieser Rabatt, den Christian Lindner ins Spiel gebracht hat. Es ist am Ende öffentliches Geld, um Spekulation einzudämmen. Oder eben, ich könnte es nochmal anders sagen, wir schaufeln das Geld den Mineralölkonzernen dann direkt in den Rachen. Denn das ist ja im Moment reine Spekulation. Es fließt nicht ein Liter Öl weniger seit dem Krieg, weder durch Boykott noch dadurch, bewahre Gott, dass zum Beispiel eine Pipeline zerstört wurde. Und jetzt komme ich mit dem Baguette-Vergleich, wenn Sie gestatten. In Frankreich war bis in die 2000er Jahre der Baguette-Preis gedeckelt, staatlich. Das ging, glaube ich, zurück auf de Gaulle, der gesagt hat, da will ich Stabilität haben, auch weil die Franzosen ahnen, okay, bei Brot, da beginnt gerne die Revolution. Aber das wäre mein Vorschlag jetzt auch an die Adresse der Energieminister in Brüssel. Legt doch fest für die EU, dass ein Liter Super, ein Liter Diesel maximal, sagen wir, 1,80 Euro kosten darf.
Ja, ist möglicherweise auch eine Lösung. Ich halte immer nicht viel von solchen staatlichen Eingriffen, weil dann gibt es immer Möglichkeiten, das zu umgehen. Ich halte aber auch nicht viel von Rabattaktionen, wie sie jetzt Christian Lindner vorschlägt, weil dann schlagen die Tankstellen das einfach vorher drauf, diesen Rabatt. Also tatsächlich sollten wir doch nicht vergessen, dass wir neben der Ukraine-Krise auch noch ein Klimaproblem haben. Und das wird ja nicht dadurch besser, dass wir nun das Autofahren wieder attraktiver machen. Abgesehen davon finde ich, es sollte Härtefallregelungen geben für Taxifahrer, für Menschen, die davon leben, dass sie tanken müssen und umherfahren und uns Dienstleistungen erbringen. Also auch für das gesamte Spediteursgewerbe. Dafür sollte es tatsächlich Härtefallregelungen geben. Das kann aber in einer ganz einfachen Steuersenkung bestehen, indem man von 19% auf 7% zum Beispiel runtergeht.
Wobei das nehmen ja solche Senkungen der Steuern, nehmen ja dann die Konzerne gerne wieder mit, indem sie es vielleicht so ein bisschen weitergeben, aber auch nicht voll. Wir haben das in der Corona-Zeit gesehen, als die Mehrwertsteuer gesenkt wurde. Da kam so, naja, so lala viel an bei den Menschen.
Das ist richtig. Es wird, glaube ich, keine optimale Lösung hier geben. Und Sie haben vollkommen recht. Im Moment befinden wir uns ja, was diese Preise angeht, absolut im Bereich des Spekulativen. Das sind erstmal Preise, die hochgehen aufgrund einer möglichen Situation, dass das Öl knapp werden wird und so weiter. Von daher bin ich tatsächlich dafür, hier jetzt keine Wahlkampfmanöver zu machen, sondern wirklich zu überlegen, wie finden wir eine Lösung, vielleicht auch eine europäische Lösung, damit das Geld auch bei den Leuten ankommt, die es tatsächlich brauchen, für die Energiepreiserhöhung tatsächlich einen tiefen Einschnitt bedeutet, weil die dann an anderer Stelle sparen müssen.
Wie fit ist die Bundeswehr? Das ist eine Frage, die natürlich gerade besonders intensiv diskutiert wird angesichts des Kriegs in der Ukraine. Aber das ist eine Frage, die jedes Jahr ganz formal gestellt wird. Und zwar immer dann, wenn der Bericht der Wehrbeauftragten vorgestellt wird. Eva Högel, die SPD-Politikerin, hat das heute getan, beziehungsweise sie tut es nach wie vor in diesen Minuten. Und wir sprechen darüber weiter mit dem Historiker René Schlott und mit Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio, der nämlich bis eben gerade zugehört hat, bis er dann zum Mikrofon wechseln musste, um mit uns zu sprechen. Frank, man muss dazu sagen, da geht es ja nicht ums Heute, sondern um das Jahr 2021. Aber ich vermute mal, die Ukraine-Problemlage, die ragt auch heute rein.
Ja, natürlich. Das hat diese ganze Pressekonferenz, diese Vorstellung dieses Wehrberichtes natürlich durchzogen. Ich fand es bemerkenswert, die Wehrbeauftragte Eva Högel von der SPD, die sagte, 2021, also das Berichtsjahr, über das sie gesprochen hat, das war das Jahr der Bundeswehr. Und dann fragt man sich natürlich, was wird dann 2022 sein mit all den Problemen und Herausforderungen, den Ängsten, die wir gerade angesichts dieses Krieges in der Ukraine haben, was ja auch eine enorme Bedeutung hat für den Blick auf unsere Verteidigungspolitik, auf die Verteidigungsbereitschaft. Sie meinte, 2021 war eben ein wichtiges Jahr für die Bundeswehr. Wir erinnern uns an den Afghanistan-Einsatz, der gescheitert ist. Das war eine Zäsur für die Verteidigungspolitik, die Sicherheitspolitik in Deutschland. Sie hat daran erinnert, dass da innerhalb kürzester Zeit 5000 Menschen aus Afghanistan herausgebracht worden sind. Aber es war auch ein wichtiges Jahr mit Blick auf Corona, die Pandemiebekämpfung. Da haben ja auch die Soldatinnen und Soldaten eine wichtige Rolle gespielt. Da waren 19.000 Menschen, Beschäftigte der Bundeswehr im Einsatz bei der Kontaktnachverfolgung in den Impfzentren. Und dann hatten wir die Flutkatastrophen in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen. Auch da waren Soldaten vor Ort und haben geholfen. Und all das hat natürlich einen anderen Blick auch auf die Truppe geworfen. Und ich möchte vielleicht kurz mal einspielen. Sie hat dann gesagt, was das jetzt auch noch bedeutet mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Da sind es die Soldaten, so meinte sie, die unsere Freiheit, den Frieden, die Sicherheit garantieren. Das zeigten eben diese Tage ganz besonders.
Putins völkerrechtswidriger Krieg in der Ukraine führt uns allen vor Augen, wie real dieser Frieden bedroht ist. Und das bedeutet auch, dass die Bundeswehr bei ihrem Kernauftrag, nämlich Bündnis- und Landesverteidigung, so gefordert sein wird wie nie.
Ja, und das bedeutet dann eben auch, dass man die Bundeswehr besser ausrüsten, ausstatten muss. Und das ist ja immer das Thema dieser Wehrberichte, die vielen Mängel, Versäumnisse, die fehlenden Kampfstiefel, die fehlende Winterunterwäsche beispielsweise für die Soldaten. Und das war jetzt auch wieder Thema. Aber jetzt, siehe da, hat man auf einmal 100 Milliarden Euro Sondervermögen zur Verfügung für die kommenden Jahre. Und da stellt sich natürlich die Frage, wird man das schnell und sinnvoll ausgeben können?
Mhm. Ja, sinnvoll vor allem auch. Ne? René Schlott, das ist ja offenbar ein Grundproblem der Bundeswehr. Wir sprechen heute mit ihm als Historiker ja auch, wenn ich mich erinnere, schon 1962 Auslöser der Spiegel-Affäre war ja ein Artikel mit der Überschrift bedingt abwehrbereit über die Mängel bei der Bundeswehr. Man könnte ja fast zugespitzt sagen, der Normalzustand der deutschen Armee seit dem Zweiten Weltkrieg ist, dass sie nicht voll einsatzfähig ist. Vielleicht eine besondere Form des Pazifismus, die wir da gelebt haben. Aber haben Sie denn eine Erklärung oder idealerweise vielleicht auch einen Ausweg, wie wir aus diesem Problem rauskommen, dass wir ja offenbar gar nicht so wenig Geld ausgeben fürs Militär, aber nicht besonders gut?
Ja, ich kann hier nicht nur als Historiker sprechen, sondern tatsächlich auch noch als Zeitzeuge, auch wenn das der beste Feind des Historikers ist. Ich war nämlich noch, habe noch Grundwehrdienst geleistet Ende der 90er Jahre.
Sie haben gedient.
Ich hab gedient, genau. Aber wissen Sie, das war eine ziemlich sinnlose Zeit und da hat man auch gesehen, deshalb bin ich auch froh, dass der Wehrdienst abgeschafft ist, hat man auch gesehen, dass die Bundeswehr schon damals Ende der 90er ein ziemlich ineffizientes, von Verwaltung durchsetzte Behörde eigentlich ist, in der vieles eine Rolle spielt, aber nicht unbedingt die Landesverteidigung. Und ich kann mich erinnern, damals Ende der 90er Jahre, 96, 97 war ich dort, da gab es den ersten Auslandseinsatz und die Bundeswehr war damals, ich glaube in Bosnien, geriet damals schon sehr, sehr schnell an die Grenzen ihrer Kapazitäten, nur mit einem einzigen Auslandseinsatz. Und da hätte man eigentlich schon erkennen müssen, dass da was gewaltig schiefläuft. Da hatte man auch noch einen sehr viel höheren Wehretat, als er dann zuletzt jetzt in den Haushalten war. Also von daher, das ist ein langes historisches Problem. Vielleicht haben die Deutschen auch immer ein seltsames Verhältnis zu ihrer Armee, ja, auch aus guten historischen Gründen. Was ich aber wichtig finde, auch an dem jährlichen Bericht der Wehrbeauftragten, das macht ja immer wieder deutlich, dass die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Die Wehrbeauftragte hat ja auch Sitz im Bundestag. Das finde ich eigentlich nochmal sehr wichtig, dass diese Bundeswehr nur aktiv werden kann mit Zustimmung des Parlaments. Also dass es eine demokratische Armee ist, ganz im Gegensatz zu dem, was da gerade in Russland und in der Ukraine passiert. Das ist schon auch ein großer Gewinn unserer Demokratie. Gleichzeitig müssen wir uns aber langfristig natürlich über ein entspannteres Verhältnis irgendwie oder ein geklärteres Verhältnis zur Landesverteidigung auch verständigen.
Ich kann das nur bestätigen, wenn ich mich da einmischen darf, was Sie da gerade gesagt haben über die Überforderung auch der Truppe mit Blick auf Auslandseinsätze. Das hatte auch die Wehrbeauftragte heute Morgen jetzt eben gesagt. Die ist in Mali gewesen, Eva Högel, und meinte dann, ich war entsetzt. Also nicht mal im Einsatz ist alles da, was wir brauchen. Sie hat von Mali gesprochen, sie war auch in Litauen bei den Bundeswehrsoldaten. In Mali etwa ist es der Transportpanzer Fuchs ungeheuer wichtig für diesen Einsatz, der nur zur Hälfte einsatzbereit war. Und insgesamt haben sich die Zahlen da leicht verbessert. Da ist von 77% Einsatzbereitschaft die Rede. Aber da sagt sie meiner Ansicht nach völlig zu Recht, das kann nicht sein, das ist immer noch nicht genug. Und gerade mit Blick auf Mali fragen wir uns ja gerade, welche Lehren ziehen wir aus dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz? Kann die Bundeswehr dort weiter bleiben? Wie ist sie ausgestattet? Und das ganz große Problem, und da käme ich nochmal zurück auf die 100 Milliarden, die da jetzt auszugeben sind, ist ja das Vergaberecht, das Beschaffungswesen. Da reden wir seit vielen, vielen Jahren drüber, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass das viel zu bürokratisch ist. Und Eva Högel setzt jetzt eben darauf, dass es durch den Krieg in der Ukraine da doch einen Push gibt. Sie sagte, wir haben Ausnahmen im europäischen Vergaberecht, dass wir nicht immer alles europaweit ausschreiben müssen, bei kleineren Beträgen, 5.000 Euro beispielsweise, dass wir die so vergeben können, auf dem freien Markt wenigstens Bekleidung schnell kaufen können. Und vielleicht hören wir uns das nochmal kurz an. Sie setzt eben darauf, dass es da einen Bewusstseinswandel auch zugunsten der Bundeswehr geben wird.
Und dazu kommt auch, dass es ein verändertes Bewusstsein, schlagartig, manche bezeichnen das als den Ukraine-Schock, schärft natürlich das Bewusstsein dafür, wie wichtig auch militärische Abschreckung ist und wie wichtig es ist, dass die Bundeswehr flott gemacht wird, eine schlagkräftige, moderne Armee ist.
Ja, und diesen Bewusstseinswandel, den spürt man ja auch in ihrer eigenen Partei, in der SPD, nukleare Teilhabe. Das war bis hin in die Fraktionsführung zu Rolf Mützenich sehr umstritten, aber der Ukraine-Krieg hat da jetzt doch einiges in Bewegung gesetzt.
Wie weiter in der Corona-Politik? Da steht ja gerade in diesen Tagen so einiges an. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegekräfte gilt jetzt, wird aber wahrscheinlich nur so halbherzig umgesetzt. Am Sonntag laufen ja die meisten Corona-Schutzmaßnahmen wohl aus. Und das vor dem Hintergrund neuester Rekordzahlen, wenn wir uns die Infektionen angucken, aber auch was Todeszahlen betrifft. Das wirkt erstmal widersinnig.
Nein, finde ich ganz und gar nicht. Zumal ja jetzt schon angedeutet wird, dass ab Sonntag viele Bundesländer die Maßnahmen erstmal bis Anfang April verlängern werden, und zwar genauso, wie sie sind. Brandenburg wird sogar verschärfen. Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen in Polen und in Dänemark, zwei Länder, die gerade Dänemark komplett auf die Maßnahmen verzichtet. In Dänemark, 5 Millionen Einwohner, sind zurzeit 28 Menschen auf der Intensivstation. 8 davon werden beatmet. Die Inzidenzzahl liegt weit unter der in Deutschland. Und ich möchte nochmal betonen, ohne alle Maßnahmen. Das heißt, ich finde, hier wird eine ziemlich hysterische Diskussion geführt. Es gibt ja kein Maskenverbot nach dem neuen Infektionsschutzgesetz, sondern es wird mehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Wir müssen jetzt nach 2 Jahren Pandemie einen Ausgang finden. Und jeder darf eine Maske tragen. Jeder, der sich schützen möchte, kann sich schützen. Es sind genug Masken da. Jeder, der sich impfen lassen möchte, kann sich impfen, sogar mehrfach. Das ist alles möglich.
Ich würde bei beiden Aussagen fast ergänzen. Es gibt immer noch Menschen, die das nicht können, gerade die vulnerablen Gruppen. Das ist ja immer wieder auch ein Aspekt.
Deren Schutz ist ja im neuen Infektionsschutzgesetz auch vorgesehen. Also Betreten von Krankenhäusern, Betreten von Alten- und Pflegeeinrichtungen nur mit Tests und den entsprechenden Maskenpflichten. Das ist dort vorgesehen und das ist vollkommen berechtigt. Wir müssen jetzt dazu übergehen, nicht die gesamte Gesellschaft für die Corona-Maßnahmen zu belasten, vor allen Dingen nicht die Kinder. Es gab mehrere Briefe des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, die gefordert haben, dass die anlasslose Testung von Kindern und Jugendlichen in der Schule beendet werden soll, genauso wie die Maskenpflicht, dass wir endlich uns auf den Schutz der vulnerablen Gruppen konzentrieren. Wir werden auch mit allen Sicherheitsmaßnahmen, das zeigt gerade das Beispiel China mit der Zero-Covid-Politik, trotzdem höchste Inzidenz, trotzdem sehr hohe Todeszahlen, niemals alle Todesopfer in der Pandemie vermeiden können. Aber was wir vermeiden können, und das war doch das Anfangsziel, auch das völlig legitime Anfangsziel, wenn wir uns vor 2 Jahren erinnern, eine Überlastung des Gesundheitswesens. Und Karl Lauterbach hat in einem Brief an die Kassenärzte erklärt, Anfang März, dass eine solche Überlastung des Gesundheitswesens nicht mehr droht. Das war das Ziel. Jeder Mensch, der an Corona erkrankt, bekommt in Deutschland eine ärztliche Behandlung, bekommt das, was er braucht, egal wie groß oder klein sein Portemonnaie ist. Und das muss das gesellschaftliche Ziel sein. Wir sind eine freiheitliche Gesellschaft, wir sind keine Gesellschaft der Sicherheit und daran sollten wir uns nach 2 Jahren nun endlich wieder erinnern.
Ich würde an der Stelle sagen, wir sind beides eine freiheitliche Gesellschaft, die aber natürlich ihren Menschen den größtmöglichen, auch gesundheitlichen Schutz bieten muss.
Aber nicht gegen deren Willen. Also wir dürfen natürlich keine Menschen schützen, die nicht geschützt werden wollen. Das muss eine freiheitlich-demokratische Grundordnung aushalten.
René Schlott, diese Diskussion könnten wir wahrscheinlich noch sehr intensiv weiterführen. Ich sage an dieser Stelle erstmal Dankeschön. Schön, dass Sie heute hier waren.
Sehr gerne.